2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast ist im österreichischen Wien geboren, wurde für Deutschland Welt- und Europameister und 2008 Olympiasieger. Nach seiner Karriere schrieb er Bücher und hält Vorträge über das Thema Ernährung und Bewegung. Seit 2020 ist er Gründer und Geschäftsführer von Low Carb Backwaren. Herzlich willkommen, Matthias Steiner. Ja, hallo Matthias, vielen Dank, dass du uns zur Verfügung stehst. Die erste Frage an dich, wie geht es dir aktuell?
Also, danke der Nachfrage, mir geht es eigentlich immer blendend. Es ist das ganz normale nach dem Sportleben mit ein bisschen mehr Stress als im Sport. Der Sport ist ein geregelter Stress, der sehr angenehm ist. Da ist ein Druck da, aber das darf man nicht, glaube ich, nicht mit negativem Stress verbinden. Und jetzt ist es einfach mal mehr, mal weniger Stress. Stress könnte ein bisschen weniger sein, aber mir geht es grundsätzlich gut. Als Sportler wissen wir ganz gut, damit umzugehen, auch mal die Pausen zu machen. Ich kann Gott sei Dank das Büro auch mal zwischendurch verlassen oder ich verlasse es einfach mal, um auch mal für 10, 15 Minuten was anderes zu machen und dann wieder ins Büro zu gehen. Das, glaube ich, lernt man im Sport. Deswegen, was wir gelernt haben im Leistungssport, ist, du funktionierst nur auch im Beruf nur gut, wenn dein Körper auch gesund ist. Und da deswegen danke, mir geht's gut.
Ja, wir haben hier viele Gäste, vor allen Dingen aus dem Handballbereich. Da jetzt meine erste Frage. Hast du Berührungspunkte mit dem Handball? Hast du vielleicht auch selber mal Handball gespielt?
Also ich habe nur das klassische Schulhandball, Gott sei Dank. Also wir haben in der Schule viele verschiedene Sachen gemacht und also eben nicht nur Fußball gespielt, sondern tatsächlich Handball auch. Hat auch Spaß gemacht, klar. Ich habe aber sehr früh erkannt, dass ich kein Mannschaftssportler bin. Also habe ich dann auch im Fußball gemerkt, wenn es gut läuft, ist es super. Wenn es bei anderen schlecht läuft und du bist gut, hast du wenig unter Kontrolle. Also ich bin da so ein bisschen, ich will nicht sagen Control-Freak, aber wenn es um Leistung bestimmen geht und du hast als Mannschaft dann oft mal oder als Einzelsportler in der Mannschaft zu wenig Kontrolle darüber. Deswegen kam das sehr früh raus. Und ansonsten Handball finde ich klasse. Also meine Frau hat es tatsächlich in den jungen Jahren gespielt, von daher, die erzählt da sehr viel darüber, ist auch ein absoluter Handball-Fan. Und ich finde Handball ich habe einige Bundesligaspiele sowohl in Deutschland als auch damals schon in Österreich live geguckt, weil das einfach eine Sportart ist. Das ist so eine Männersportart, das ist brutal, das ist ein bisschen härter, da geht es zur Sache. Also das unterschätzt man, glaube ich, ganz, ganz gerne. Weil klar, wenn im Fußball jemand fliegt, dann fliegt er sehr weit, weil er noch drei Wurzelbäume schlägt. Im Handball ist es einfach, wenn da jemand liegt, dann liegt er wirklich, weil es wehgetan hat. Ich kenne einige von euch Handballern, das ist angefangen von dir, Henning, über Mimi Krause, mit dem ich mir jetzt erst vor kurzem geprügelt habe in einer Fernsehsendung. Dominik Klein, mit dem bin ich sogar zusammen in einer Stiftung. Wir haben die Peak Performer gemeinsam mitgegründet und machen da ganz tolle Events. Also ich bin dem Handball schon sehr, sehr eng verbunden. Heiner Brandt kenne ich natürlich auch von diversen Events, da haben schon tolle Gespräche geführt. Ja, Handball ist schön.
Was wäre deine Position gewesen, wenn es der Handballsport hätte sein sollen?
Also auf gar keinen Fall Tor. Ich glaube, Tor bin ich zu langsam. Ich bewundere das echt. Ich meine, ich ziehe mir den Vergleich, Entschuldigung, aber immer zu Fußball rüber. Bei Fußball ist es schon Wahnsinn, aber bei Handball ist es ja noch, da geht es noch viel schneller, wie du reagieren musst. Klar sind das Reflexbewegungen, die trainiert werden, aber abartig, wie beweglich, wie schnell ein Handball-Torwart sein muss. Antizipieren war nie meine starke Sache. Also schon mal wissen, wo kommt der Ball her, wo kann er hinfliegen. Auf gar keinen Fall. Ja, ich würde schon sagen, klar, Tore schießen ist immer schön. Also vorne.
Irgendwo am Kreis vielleicht, ja.
Tore schießen, Tore werfen. Genau, vorne im Kreis, ja.
Hattest du Zeit, eigentlich während deiner Olympiateilnahme mal im Handballspiel anzugucken oder hast du dich da voll auf deinen Wettkampf konzentriert?
In Peking tatsächlich nicht. Da habe ich in Peking 2008 habe ich nur live Badminton gesehen, weil wir dicken Gewichtheber ganz zum Schluss dran sind. Also es waren hinten dran vielleicht noch 3 Tage Wettbewerbe und von den 3 Tagen war bei mir damals unerwarteterweise halt nur mehr Pressetermine. Das hat mich dann erschlagen. Peking hat sich da, die deutsche Presse hat sich extremst überschlagen. Ich musste sogar das letzte Interview auf der chinesischen Mauer machen, weil ich da unbedingt hin wollte. uns der Zeitplan nicht mehr hergegeben hat. Und ich habe gesagt, wenn ein Interview, dann nur mehr dort. Und waren dann aber auch wunderschöne Bilder, auch die dann auch in einem Artikel verarbeitet wurden. Also habe das kombiniert, weil einfach die Zeit nicht war und habe tatsächlich nur Badminton gesehen. Und leider nichts anderes. Nee. Aber im Vorfeld auch was anderes zu gucken, das machst du einfach nicht. Ja, bist eh schon geflasht, wenn dann Dirk Nowitzki und Nadal und was weiß ich, permanent dir über den Weg laufen. Und Gott sei Dank waren es meine zweiten Olympischen Spiele, da lässt du dich auch nicht mehr beeindrucken. Da ist es völlig normal, da bist du ein Sportler wie der andere. Also geht es eigentlich nur mehr ums Ausblenden und Fokussieren und keine anderen Sportarten angucken. Mag vielleicht für manche funktionieren, um abzulenken, aber das konnte ich da nicht gebrauchen. Leider.
Ja, jetzt sind ja in diesem Jahr die deutsche und die österreichische Mannschaft zweimal aufeinander getroffen. Beim ersten, bei der Europameisterschaft, ein Unentschieden. Bei der Qualifikation dann um die Olympiade hat die deutsche Mannschaft gewonnen. Hast du die Spiele gesehen und wie nimmst du momentan die österreichische Mannschaft wahr?
Ich habe die Spiele gesehen. Ich wäre fast zum Eröffnungsspiel Schweiz gekommen, weil unser Nationalmannschaftsphysio, der Damiano, der ist jetzt aktuell bei den Schweizer Herren Physio der Nationalmannschaft. Und es ging aus zeitlichen Gründen dann nicht. Schade. Das heißt, ich habe das schon sehr verfolgt. Ich finde es so spannend, schön, dass du das ansprichst, weil das ist eigentlich das, was ich so aus meiner Geschichte kenne. Ich meine, Österreich ist ja 10-mal kleiner als Deutschland, auch von den Menschen her. Das heißt, es ist ja viel weniger Material da, auch an Menschen. Und trotzdem gibt es immer wieder Sportler, die hervorstechen, die ganz tolle Leistungen bringen, auch in der Bundesliga, wo auch immer. Spannend ist aber, jetzt war es ein Unentschieden. Österreich hatte geführt. Und eigentlich so geführt, dass man es gar nicht mehr verlieren muss. Ja. Und hinterher wieder, es war immer so dieses, ja, wir hätten ja fast gewonnen. Und Deutschland hat uns nicht geschlagen. Und dieses Hätten. Und da kam das so hoch von früher, wo ich gemerkt habe, war auch mit ein Grund, bei allen Schwierigkeiten, wo ich in Österreich damals hatte, dass mich immer gestört hat, dieses Hätten. Es ist zwar im Alltag schön, dass man entspannt ist und sagt, okay, ist halt so, akzeptieren wir, machen keinen Stress, wir chillen, wir sind entspannt. Das ist sicher eine gute Eigenschaft, aber nicht im Leistungssport. Und das ist auch gegen mein Naturell, dass wir darüber reden, was hätten wir denn erreichen können. Wenn ich es nicht erreicht habe, dann steht es auch so nicht am Papier. Fakt ist, Österreich hat wieder nicht gewonnen gegen Deutschland, obwohl sie die große Chance hätten. Und das sagt dann die Statistik. Und das finde ich, das macht dann einen entscheidenden Moment aus. Und das habe ich erlebt, auch ich selber, als ich damals nach Deutschland kam, 2005, dass es eine ganz andere Herangehensweise in den Sport ist. Also als überhaupt im Gruppengefüge, da ist viel mehr Selbstverständnis da, Leistung zu bringen. Zumindest war das vor 20 Jahren doch so.
Da wollen wir gleich auch noch einhaken. Genau, jetzt wollen wir zu deiner Karriere kommen. Du hast ja relativ früh dann auch mit Gewichtheben begonnen und relativ früh auch die Diagnose von Diabetes bekommen. Kannst du dazu noch was sagen und was hat das mit dir getan, als du diese Information bekommen hast?
Ja, also ich gleich vorneweg, das ist Typ 1 Diabetes, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe im Vergleich zu Typ 2 Diabetes. Typ 2 ist der klassische Alterszucker, den man über den Lebensstil, natürlich auch Veranlagung, aber vor allem über den Lebensstil, wenig Bewegung, falsches Essen, Rauchen, Alkohol, was auch immer bekommt, kommt im Laufe der Jahre. Das heißt, die Insulinproduktion lässt nach und der Körper bekommt irgendwann einfach höhere Zuckerwerte. Bei mir war es so, das ist ja von einem Tag am anderen passiert, das war ein grippaler Infekt. Ja, das ist jetzt auch in der Corona-Zeit, kamen sehr, sehr viele Typ-1-Diabetiker hervor, weil einfach, wenn ein Virus in den Körper eindringt, fängt der Körper an, dieses Virus abzuwehren mit dem eigenen Immunsystem. Das heißt, das Immunsystem reagiert eigentlich über und bekämpft auch die guten Abwehrstoffe und dann passiert, dass die Achillesferse immer erwischt wird. Bei mir war es die Insulinproduktion. Also deswegen Autoimmunerkrankung. Das heißt, von einem Tag am anderen kein Insulin, das heißt auch von einem Tag am anderen Zucker messen, Blutzucker messen, plötzlich Nahrung zu berechnen, einzuschätzen, was esse ich, wie viel bewege ich mich. Es war ja einen Tag vor meinem 18. Geburtstag damals. Es war schon schlimm genug, dass es im Endeffekt die Sachertorte erstmal gestrichen war und ich so irgendeine Diätschnitte im Krankenhaus bekam. Und dann eine Woche lang von Kopf bis Fuß durch untersucht wurde, ob alles in Ordnung ist. Und dann erstmal wochenlang Schulung und Lernen, wie gehe ich damit um. Und das Gefühl habe mit 18, so jetzt bin ich schwer krank. Und da stand erstmal gar nicht zur Diskussion, ob ich einen Sport weitermachen kann, weil das war erstmal gestrichen und wie mein Leben überhaupt weitergeht. Und am Ende des Tages ist es ja diese Erkrankung oder die Stoffwechselstörung, die klingt harmlos, die sieht auch harmlos aus, weil die letzten 25 Jahre, glaube ich, hat man mich immer ganz toll und strahlend gesehen. Aber es ist jeden Tag eine Herausforderung, den Blutzuckerspiegel in einem normalen, gesunden Niveau zu halten, um möglichst Spätfolgen zu vermeiden. Das ist ja eigentlich das größte Damoklesschwert. Nicht die täglichen Probleme, die man hat, sondern tatsächlich vor allem die Spätfolgen. Und je mehr schlechte Werte ich über die Jahre ansammle, umso früher kann ich mit Spätfolgen rechnen. Und das gilt es zu vermeiden. Und da ist Stress negativ, da ist natürlich auch Leistungssport war schwierig, weil natürlich die Blutzuckerschwankungen enorm waren. Ich musste viel Kohlenhydrate zu mir nehmen, die habe ich aber schnell wieder verbrannt und musste wieder nachfuttern. In der Nacht habe ich Unterzucker gehabt, bin morgens schweißgebadet aufgewacht. Der Körper war schon wieder geschwächt um ein paar Prozentpunkte. Also das war kein Spaß und das war auch im Hinblick auf so wichtige Wettkämpfe wie Olympische Spiele halt natürlich der Wahnsinn. Da war vor allem entscheidend, dass die Nacht davor perfekt funktioniert. Weil wenn ich da Unterzucker habe mit einem nassen T-Shirt, dann bist du am nächsten Tag erledigt. Dann fehlen dir einfach 10% Leistung und verlierst einfach dann die Goldmedaille. Aufgrund des Diabetes und kannst das nicht mal wirklich als Ausrede hernehmen, weil es sowieso keiner versteht. Also das ist bis heute eine Herausforderung. Ich habe ja auch zwei Kinder, die werden jetzt Gott sei Dank 11 und 14 und verstehen es schon besser. Aber auch das war eine Herausforderung, flexibel im Alltag zu sein. Muss aber auch sagen, die Technik ist so weit fortgeschritten. Ich trage einen permanenten Sensor, der mir über Smartphone die Werte anzeigt, kann man es besser einschätzen. Insulin gebe ich über eine Pumpe ab, muss aber trotzdem alles berechnen und den Tag immer einschätzen. Jetzt sitze ich hier mit euch eine Stunde zusammen, das heißt, ich bin ruhig, ich bleibe dann weiter im Büro sitzen, kann natürlich dann nicht einen Teller Nudel vorher essen oder müsste es wieder spritzen. Also es ist eine kleine Wissenschaft. Aber, vielleicht noch ganz kurz, mir fehlt ja nur das Insulin. Und der Körper reagiert auf alles, was im Außen passiert, Stress und so weiter, Essen, auf was ich trinke, Softgetränke, wenn ich trinken würde. Das merkt ihr zum Beispiel nicht, dass euer Blutzucker dann steigt. Ja, mhm. Du denkst vielleicht, du trinkst jetzt eine Cola und isst Spaghetti und bist müde und weißt aber gar nicht, warum. Mhm. Denkst, ja, okay, ich habe zu viel gegessen. Aber im Endeffekt ist es der starke Blutzuckerspiegel, der so stark schwankt. Und ich weiß es im Vorfeld schon, dass es nicht optimal ist, wenn ich mich nicht bewege, also esse ich dann anders. Und das ist natürlich mein großer Vorteil in der Situation und kann das auch ganz gut erklären.
Also ich habe früher gelernt, dass man Diabetes 1 von Geburt an hat. Und du sagst jetzt, dass es ab dem 18. Lebensjahr gekommen ist. Also man kann trotzdem Diabetes 1 kriegen, obwohl man normal, sage ich jetzt mal, geboren wurde. Und das ist jetzt wissenschaftlich rausgekommen.
Naja, das ist... Nein, das sind im Endeffekt die Thesen, die halt immer im Raum stehen und die werden halt dann ewig verfolgt. Das hat man gehört und so ist es dann. Es ist ja auch bei Typ-2-Diabetes zum Beispiel nicht so, dass man erstmal weniger Insulin hat, sondern der Körper produziert erstmal mehr. Nur das Insulin wirkt nicht mehr richtig und irgendwann produziert er weniger. Und bei Typ 1 ist es eben so, das kann von der Geburt bis 80 kannst du es bekommen. Das kann also, das Lustige war an der ganzen Geschichte, das hatte niemand bei uns in der Familie. Mein Vater hat es jetzt mit 79 bekommen. Okay. Der war 79 Jahre kerngesund, hat nichts gehabt, hat einen Harnwegsinfekt bekommen. Jetzt ist er in einem Alter, wo ihm die Krankheiten losgehen. Mittlerweile ist er 84, aber hat es mit 79 bekommen und das ist dann schon schräg. Und das kannst du mit 30 kriegen, mit 50, da kannst du noch relativ wenig machen. Das hat nichts mit Lebensstil zu tun, weil bis 17, da war ich ja schon Sportler, ich habe auf Ernährung geachtet, ich habe geraucht, habe ich sowieso nie, Alkohol äußerst wenig, also von daher... Das hat nichts mit dem Lebensstil zu tun. Es kommt oder kommt eben nicht.
Ich finde, es ist ein gutes Beispiel, was du sagst, dass im Endeffekt der Körper, also du bezahlst irgendwann für die in Anführungszeichen Sünden. Und du hast relativ schnell, ich sag mal, aufgrund dieser Problematik auf deinen Lebensstil achten müssen und um keine Spätfolgen zu haben. Ich finde das einen interessanten und guten Ansatz, weil viele sagen ja, du, ich bin auch, was weiß ich, 60, 70 älter geworden und habe in dem und dem Bereich gesündigt, aber irgendwann bezahlt man halt dafür. Ne? Und ich sag mal, je früher das Bewusstsein da ist, um darauf zu achten und diese Sünden nicht zu begehen, ja, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Alter dann irgendwelche Krankheiten bekommen.
Naja, es gibt vor allem, das ist genau das, du triffst auf den Punkt, das ist vor allem, wenn ich ganz gerne so den latenten Vorwurf bekomme, ja, ich will ja keine 120 werden. Das will ich auch nicht unbedingt, ja, das muss nicht sein. Aber reden wir mal jetzt von 80. Ja? Wir werden ungefähr 80 Jahre. Dann ist für mich die Frage, wie werde ich 80? Mhm. Habe ich mit 50 schon irgendwie so, bin ich schon halb am Krückstock und habe dann schon diverse Krankheiten hinter mir, die ich beeinflussen kann oder nicht? Oder bin ich mit 70 noch relativ fit und fühle mich wohl? Und ich glaube, darum geht es vor allem. Das ist mir wichtig, ums Älterwerden. Ich meine, nehmen wir das beste Beispiel Helmut Schmidt her, geraucht bis zum Umfallen und trotzdem über 90 geworden. Und kenne ich einige Beispiele, aber das ist tatsächlich dann auch Genetik. Das ist auch bei diversen Krebsarten so. Krebs können wir nur, ein Drittel der Krebsarten hängt mit dem Lebensstil zusammen. Der Rest ist einfach Pech, falsche Zellteilung. Auch das kommt vor. Aber es geht eben wirklich um die Lebensqualität. Und ich bin jetzt Anfang 40, habe zwei junge Burschen zu Hause, die mich richtig fordern, aber die merken noch nichts, dass der Vater jetzt mal deutlich älter ist, sondern die müssen sich noch strecken. Und mir geht's gut. Und das Erschreckende ist, die Lebensqualität der Menschen geht leider bergab. Und das spürt man auch. Das Übergewicht nimmt zu. Die Erkrankungen, okay, der Körper repariert sehr viel, sehr lange. Das heißt, es muss nicht unbedingt schon Herzinfarkt sehr früh eintreten. Aber du merkst, wie sich Menschen bewegen oder nicht mehr bewegen können. Also wenn man eine normale Hocke nicht mehr kommt oder beim Bücken irgendwie schon hochroten Kopf bekommt, dann ist es für mich keine Lebensqualität. Und da möchte ich nicht hin. Und deswegen geht es für mich darum, gar nicht diszipliniert zu sein, sondern sich wohlzufühlen. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich mich jeden Tag quäle oder ob ich mich einfach wohlfühle.
Ja, das ist interessant, was du sagst, weil viele immer von Lebensqualität reden und Lebensqualität unter Genuss, ne? Also ob Lebensmittel oder, ich sag mal, Alkohol unter Lebensqualität sehen oder aber das, was du ja sagst, dich über deine körperliche Fitness, das als eine Lebensqualität beurteilen. Ne? Also ich sag mal, lieber vielleicht die Qual, wenn man es als Qual sehen möchte, das Training, die anderthalb, zwei Stunden, die man macht oder mehr und dann aber den Tag über sich annähernd gut bewegen kann, als wenn ich den Genuss unter dem, was ich konsumiere, bewerte.
Naja, und das ist auch die Frage, was tut mir gut? Ja, es hat jeder hat einen anderen Kalorienbedarf, klar. Und was tut mir gut an Essen, an Trinken? Ich habe bei mir zum Beispiel, ich habe Gott sei Dank kein Suchtverhalten bei Alkohol und mir tut es auch nicht gut, wenn ich jetzt am Abend ein Bier trinken würde, weil ich bin wach. Ja, dann steigt mein Puls und dann ist so das Gefühl so, wo gehen wir hin und Party und was auch immer, aber auf gar keinen Fall ins Bett. Und dann schlafe ich schlecht. Und ich habe aber einen sehr guten Schlaf, nach wie vor, aber eben nur ohne Alkohol. Und dann ist für mich die Frage, was will ich haben? Guten Schlaf oder will ich mich jeden Abend betäuben? Also im Endeffekt ehrlich zu sich selber sein. Es gibt Menschen, die trinken ein Bier und schlafen super oder fühlen sich ja wohl am nächsten Tag. Dann sollen sie es tun. Deswegen kann ich auch da keine Vorschriften machen. Bei der Ernährung sieht schon ein bisschen anders aus. Die müssen wir auch, aber auch da anpassen. Bewegen wir uns viel? Sind wir Schwerstarbeiter? Sind wir Leistungssportler oder sitzen wir den ganzen Tag im Büro? Und da gibt es schon ein paar Grundregeln, wo wir einfach aufpassen müssen. Essen wir zu viel oder zu wenig? Aber meine Erfahrung zeigt auch, dass Vorschriften nicht funktionieren. Vor allem funktioniert auch kein klassischer Plan, den man jetzt rausgibt, irgendein Diätplan, weil der passt nie und nimmer auf jeden einzelnen Menschen. Aber es gibt so gewisse Mengen an Essen, wo es einfach Obergrenzen gibt. Aber wir kennen eben, wir essen jetzt herkömmlichen Toast, wir trinken Softgetränke, wir gehen Schnitzel essen. Also wir essen oft wirklich teilweise Müll, permanent und jeden Tag. Und das kann uns irgendwann nicht gut tun. Und das setze ich auch mit meinem Unternehmen mittlerweile an, weil ich gemerkt habe, es bringt nichts, irgendwas vorzugeben, sondern Alternativen anzubieten. Und dann kann jeder Mensch das bei mir kaufen, was er gut tut, was er möchte. Und wer nicht, soll es bleiben lassen.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Welche Blutzuckerwerte oder welche Lebensmittel lassen deine Blutzuckerwerte extrem steigen und bei welchen Lebensmitteln sagst du, okay, da passiert gar nichts, da gibt es keinen Ausschlag?
Ja, das ist ganz simpel. Also wo es extrem steigt, ist immer flüssig, also alles von Limonaden und zwar wirklich querbeet, ob es jetzt Eistee, Cola, Fanta, was auch immer ist, bis hin zu Fruchtsäften vor allem. Also die sollte man tunlichst meiden, die puren Fruchtsäfte wie Apfelsaft, Traubensaft, was auch immer. Was noch dazu kommt, das belastet auch die Leber, der Fruchtzucker belastet ja extrem die Leber. Heißt aber nicht, dass man kein Obst essen sollte. Das ist ein Fruchtzucker, den kann der Körper gut wegstecken, weil du auch nicht diese großen Mengen essen kannst, aber vor allem in Getränken wäre es nicht gut. Genauso gut bei Nudeln, Reis. Sushi zum Beispiel gehe ich gar nicht essen, weil Sushi ist oft gezuckerter Reis, damit auch klebt. Und Sushi klingt gesund, aber sollte man eher nur den Fisch essen und den Reis weglassen, weil der Reis schießt enorm in den Körper, also nur wenn man Sport macht, dann aber nicht im Büro. Wo es gar nicht ansteckt oder kaum, ist natürlich mit viel Ballaststoffen, das heißt Gemüse, von Karotten, Paprika, was auch immer. da bleibt das sehr, 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 sehr stabil. Das mache ich auch vor dem Essen, also auch morgens schon, bevor ich frühstücke, esse ich erst Gemüse und dann erst Brot oder meine Brötchen mit wenig Kohlenhydraten. Und da ist eben auch, da setzt jetzt Steiners an, dass wir eben Produkte anbieten, die herkömmlichen Produkte, die wir kennen, von Brot über Kuchen, über Pfannkuchen, Eis kommt jetzt demnächst auf den Markt, mit weniger als 3 Gramm Kohlenhydraten. Damit auch der Blutzuckerspiegel möglichst stabil bleibt und ganz viel Ballaststoffen. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag nur meine Produkte essen soll. Das hängt ja sicher auch irgendwann beim Hals raus, aber ich kann es immer wieder einsetzen, wenn ich es brauche, wenn ich viel im Büro bin, wenn ich mich wenig bewege, um eben möglichst keine starken Blutzuckerschwankungen zu haben. Ein bisschen Blutzuckerschwankungen schadet ja auch nicht, beziehungsweise wenn ich mich bewege, brauche ich die Energie. Aber wenn es zu viel wird, ist es eben nicht gut. Und vor allem, wenn wir sehen, dass das Übergewicht bei uns immer mehr zunimmt, dass mittlerweile 60% der Deutschen übergewichtig sind, dann hat es einen ganz einfachen Grund. Und es ist eben nicht mehr das Fett, wie man vermutet hat, aus den 90er Jahren, wo dann die Kohlenhydrate propagiert worden sind mit dem Marathonläufer, der sie ja braucht, ja? Sondern es ist tatsächlich das Übermaß an Kohlenhydraten, die wir permanent in uns reinstopfen. Und es ist auch alles viel zu billig verfügbar.
Und der Zucker natürlich, ne? Den darf man nicht vergessen.
Ja, der Zucker. Wir müssen auf den Zucker aufpassen. Wir verteufeln den Zucker. Ist auch ganz gut so, weil Zucker nehmen wir noch genug zu uns. Aber im Endeffekt sind komplett alle Kohlenhydrate sind Zuckerarten. Hm. Ja, Kohlenhydrate ist der Überbegriff. Ob das jetzt Reis ist, Kartoffeln, Nudeln, der einfache Zucker oder der Rohrzucker, was auch immer, egal wo der herkommt, der Ahornsirup, der Kokosblütenzucker, das ist alles nicht besser. Der Körper muss es als Zucker verarbeiten. Ja, es wird umgewandelt. Was passiert im Körper? Und deswegen, da kommt jetzt meine Typ-1-Erkrankung dazu. Im Körper passiert Folgendes, dass der Körper Insulin ausschütten muss, um diesen Zucker zu verarbeiten. Also entweder ich bewege mich ganz viel und brauche weniger Insulin. Und wenn ich sitze, brauche ich die Menge Insulin, um die Kohlenhydrate wegzupacken. Und wenn der Körper Insulin ausschüttet, dann ist die Fettverbrennung gestoppt. Die ist aber dann für ungefähr circa 2 Stunden gestoppt, bis der Körper langsam wieder das Insulin draußen hat. Das ist eigentlich eine ganz einfache Regel, die in jedem Kopf hängen bleiben kann. Je mehr Kohlenhydrate ich permanent esse, umso weniger Fettverbrennung habe ich. Weil kaum ist das Insulin draußen und ich fange schon wieder an, irgendein Stück Schokolade zu essen oder was auch immer, ist schon wieder Insulin im Körper und schon wieder die Fettverbrennung gestoppt. Und deswegen auch diese berühmte Regel, zwischen den Mahlzeiten mal 5-6 Stunden Pause machen, dass der Körper wirklich Fettverbrennung hat. Und da, in der Zeit kann ich aber trotzdem, wenn ich Hunger habe, Nüsse essen oder eine Karotte, weil da brauche ich kein Insulin. Das ist relativ simpel. Also ich kann ohne Hunger ganz normal mein Gewicht halten.
Aber wenn man sich mal vor 20 Jahren gesagt hat, da hat man dann gesagt, okay, da gab es vor jedem Marathon noch einen Tag davor diese Nudelparty und jeder Sportler hat gesagt, wir brauchen immer nur Kohlenhydrate, ja. Das ist gesund für jeden Sportler. Und wenn du dann kein Leistungssportler warst, hast du halt auch Kohlenhydrate gegessen ohne Ende, obwohl du es gar nicht gebraucht hast eigentlich.
Naja, es hängt eben und es hängt auch alles zusammen und es ist ja auch ich gehe jetzt immer gern vom Sport weg, weil der Leistungssport natürlich immer nicht alltagstauglich ist. Aber wann essen Leute noch viel Kohlenhydrate, wenn sie Stress haben zum Beispiel? Ist auch logisch. Bei Stress wird Adrenalin ausgeschüttet und das Gegenhormon zu Adrenalin ist das Insulin. Das heißt, wenn ich also Kohlenhydrate zu mir nehme, brauche ich Insulin und dann wird dieses Adrenalin besänftigt, beruhigt und das tut mir gut. Das heißt, was muss ich machen? Entweder Stress reduzieren. Deswegen haben wir auch Leute mit viel Stress oft ein Gewichtsproblem. Oder ich muss eben die Kohlenhydrate essen und muss mich mehr bewegen. Aber es ist die Frage, welchen Weg will ich gehen? Und für mich ist es einfach nur wichtig, diese Aufklärung dazu zu betreiben. Und vor allem, wie gesagt, der Oberbegriff Kohlenhydrate ist für mich halt, die sind per se nicht schlecht und wir nehmen noch genug zu uns. Das ist auch notwendig, aber es ist immer die Frage, welche Form nehmen wir zu uns? Und klar, bei Zucker, bei den Süßigkeiten ist es sowieso der Wahnsinn, weil eben da auch noch viel Zucker aus dem Mais, also Maissirup drin ist. Ob es jetzt in den Softgetränken ist, in jedem zweiten fertigen Lebensmittel oder süßen Lebensmittel ist Maissirup drin. Der wiederum läuft über die Leber und dann kriegen wir eine Fettleber. Also es hängt alles irgendwo zusammen. Also es wäre relativ simpel.
Wenn wir bei dem Thema schon sind, ich glaube, das Thema Gewicht und Gewichtsreduktion ist ja für viele oder für fast alle ein Thema und jeder tut sich darin schwer. Viele versuchen es über Ausdauersportarten, Laufen, Fahrradfahren. Andere machen Fitness, nehmen wir mal CrossFit als Begrifflichkeit. Dich würde ich mal als, ja, das ist ja Kraftsport, das ist jetzt kein Bodybuilding, aber du bist ja dabei, verschiedene Muskelgruppen zum Maximum was überhaupt möglich ist, zu trainieren. Mhm. Welche Form hältst du als die wichtigste oder für die wichtigste, um Gewicht zu reduzieren oder zumindest mal den Körper in eine Form zu bringen, die gesund und vielleicht auch in der Optik jedem gefällt? Gibt es da eine Formel oder gibt es da irgendwas?
Also die ganz normale Alltagsformel, die optimal für jeden wäre, wär, wenn man 4 Trainingseinheiten pro Woche macht. Das ist, glaube ich, möglich im Alltagsstress, 4-mal die Woche zu trainieren. Dann kombiniert 2 Einheiten Kraft, 2 Einheiten Ausdauer. Das wäre die optimale Form, wenn man so eine Formel macht. Jetzt gehen wir aber ein bisschen ins Detail und fangen mit dem stark Übergewichtigen an, der 150, 170 Kilo hat. Der sollte nicht die Laufschuhe anziehen, die ersten Wochen und Monate. Weil das ist eine wahnsinnige Belastung. Zum einen, zum anderen trainieren ja vor allem die Ausdauersportarten erstmal Herz-Kreislauf und weniger die Muskulatur. Und auch der Nachbrenneffekt ist nicht da. Was kann ich mit dem Krafttraining erzielen? Ich baue Muskulatur auf und Muskel ist der erste Zuckerfresser. Das heißt also, wenn wir müssen es so vorstellen, wir essen Kohlenhydrate oder Zucker, das geht in die Blutbahn. Und wie es eben bei mir ist, wenn kein Insulin da ist, bleibt es im Blut drin, deswegen habe ich Blutzucker oder erhöhten Blutzucker. Und das muss raus aus der Blutbahn, das macht das Insulin. Der Zucker geht raus und Insulin sperrt die Zellen auf, die Muskelzellen. Und wenn diese Muskelzellen offen sind, dann geht dieser Zucker, diese Kohlenhydrate gehen da rein, die Zellen sind wieder zu und der Muskel ist versorgt. Das heißt, wenn ich jetzt mehr Krafttraining mache, mehr Muskeln habe, dann geht auch mehr Zucker da rein, mehr Kohlenhydrate da rein. Und das ist wie ein Kraftwerk, das brennt. Wenn ich aber viel mehr Kohlenhydrate zu mir nehme, habe ich immer noch Zucker im Blut, aber keine Muskeln mehr dazu, die es verwerten. Was macht der Körper dann? Der Körper sperrt die Fettzellen auf. Also das Insulin sperrt die Fettzellen auf, was ja auch gut ist, weil es eigentlich ein Depot ist für schlechte Zeiten. Das war ja so vorgesehen. Und füllt die Fettzellen. Und wenn dann immer noch Zucker da ist, dann werden neue Fettzellen gebildet. Das heißt also ganz einfach, die Muskelzellen bilden sich nicht von selbst, die Fettzellen schon. Also muss man vor allem sagen, Krafttraining ist eigentlich unabdingbar, vor allem wenn ich Gewicht reduzieren möchte. Es hilft ja auch, den Körper zu stützen, Gelenke zu stabilisieren, es tut gut. Also alles in dem Maße, deswegen Krafttraining auf jeden Fall an erster Stelle, gerade beim Abnehmen oder beim Gewicht halten. Und dann begleitend auf Dauer halt einfach mal Ausdauer machen und da erstmal gelenkschonend entweder Radfahren oder Schwimmen gehen. Das ist gerade bei starkem Übergewicht super. Aquagymnastik machen. Also die Formel, 2-mal Kraft, 2-mal Ausdauer ist super pro Woche und es ist aber trotzdem jetzt schwer, da was rauszuhauen, weil wo kommen wir her? Du bist ein Leistungssportler gewesen, ich auch. Für uns ist ein bisschen Bewegung einfach zu wenig. Wir machen gerne noch mal schnell mehr. Für jemand anderen ist 5 Kilometer Radfahren schon viel. Wichtig ist, dass man überhaupt beginnt und dass man sich regelmäßig bewegt. Ich glaube, die regelmäßige Bewegung ist einer der Kernaussagen.
Auf jeden Fall. Du hast ja deine Muskeln auch ans absolute Limit gebracht. Inwieweit war in deinem Trainingsalltag Mobilisation und Dehnung notwendig und wichtig?
Dehnung nur hinterher. Das war, wir sind eine Maximal- und Stellkraftsportart und wir brauchen eine Flexibilität im Gewichtheben, damit du auch wirklich in der tiefen Hocke sitzen kannst. Da kannst du nicht die Hantel da vorne halten. Das heißt, es muss beweglich sein, aber stabil genug. Das heißt, vor dem Training war wichtig, sich gut warm zu machen, am Ergometer kurze Sprints machen, an der Tischtennisplatte haben wir ein bisschen gespielt, um beweglich zu werden. Hantel, Fußball oder Hanteltennis, verschiedene Sachen und dann an die Hantel ran mit leichten Gewichten sich mobilisieren und dann das Training und nach dem Training erst dehnen. Sonst war die Verletzungsgefahr zu groß, wenn wir es vorher gedehnt haben.
Aber hast du auch irgendeinen Ausdauersport damals gemacht, wie Laufen oder irgendwas? Oder hast du da komplett verzichtet, um nicht die Muskulatur ein bisschen, dass sie weniger wird an Muskulatur? Wenn man natürlich zu viel Ausdauersport macht, dann werden auch die Muskulatur weniger.
Ja, noch nicht mal weniger, sondern das ist eine andere Form von Muskulatur. Wir haben eine Schnellkraftmuskulatur und Ausdauer ist eine völlig andere Form. Das heißt, es wäre kontraproduktiv gewesen. Also das höchste der Gefühle war wirklich vor dem Training 10, 15 Minuten Ergometer, aber auch nicht mehr übertreiben. Und dann, wir haben uns ja sehr viel an der Hantel warm gemacht. Man darf eins nicht vergessen, die Ausdauer wurde bei uns über die 2,5 Stunden Training trainiert. Mhm. Weil man sieht den Gewichtheber ganz gerne sitzen. Aber er hat einen Puls zwischen 130 und 180 im Training. 2,5 Stunden lang. Da gibt es keinen Puls von 60, 70 oder 90 mal entspannen, sondern sobald wir wieder sprechen konnten, einigermaßen wieder ran an die Hantel. Das heißt 120, 130 Puls schon wieder an die Hantel. 5 Wiederholungen, freie Bewegungen mit der schweren Hantel. Der Puls schießt nach oben auf 180, 190 teilweise, dann wieder runter. Hinsetzen eine Minute, anderthalb und so geht das 2,5 Stunden. Das heißt, wir haben im Endeffekt wie ein Marathonläufer einen permanent erhöhten Puls gehabt, aber mit Pulsspitzen. Und deswegen sind wir auch so eine Zuckerbrennsportart. Also bis 140, 150 wird er eher Fett verbrannt und dann, je nach Körper. Und dann geht es in die Zuckerverbrennung. Das heißt, wir haben uns ja auch einen großen Teil unseres Trainings darüber bewegt und mussten deswegen auch viele Kohlenhydrate zu uns nehmen. Und nicht eben nur Eiweiß. Und so sieht es im Gewicht eben aus.
Also wenn ich es richtig verstehe, wäre es ja zum Gewicht reduzieren eigentlich die ideale Sportart, könnte man das sagen?
Definitiv. Ja. Das ist definitiv. Und vor allem, was passiert beim Gewichtheben? Du trainierst ja in viel kürzerer Zeit den Körper viel intensiver, als wenn du es mit einzelnen Handeln trainierst. Mhm. Wenn ich jetzt Latt ziehe, trainiere ich ja nur hier oben. Wenn ich Bizeps curle, wird ja nur der Bizeps trainiert. Der restliche Körper steht still. Das merkst du auch, wenn du das machst. Der Muskel wird zwar müde, aber der Puls ist nicht sonderlich hoch. Nehme ich die Langhandel in die Hand, auch heute mit 70, 80, 90, 100 Kilo und reiße, hinterher nach 5 Wiederholungen kann ich nicht mehr sprechen. So intensives Gewichtheben. Also nur, man muss eins dazu sagen, es wäre ideal, nur man muss es können. Ja, das ist ja nicht ungefährlich, wenn man es nicht kann. Also das sollte man schon richtig lernen, man muss es können. Und
es ist auf jeden Fall eine Techniksportart. Also ich hatte meinen ersten Kontakt mit Langhanteltraining, so möchte ich es mal formulieren, Ende der 90er. Sah lustig aus, weil da ging es halt wirklich nur Oberkörper ein bisschen senken, bis zum Knie und dann hoch. Ich habe halt so über den Unterarm das gemacht, weil ich die Technik nicht konnte. Ja. Aus Skandinavien, die machen das, glaube ich, schon seit Jahrzehnten. Die Deutschen, hätte ich jetzt mal gesagt, so die letzten 15, vielleicht 20 Jahre. Inwieweit hältst du das Langhanteltraining, ich will jetzt mal nicht von Gewichtheben reden, sondern Langhanteltraining, für wichtig in Ballsportarten?
Ich finde es, man muss es prozentual begrenzen. Es ist sicher nicht der Kernfaktor, aber wenn ich schon Krafttraining betreibe, dann macht Langhantel natürlich am meisten Sinn, vor allem in einer Sportart wie Handball, die ist ja auch dynamisch. Ja, ihr lauft zwar permanent auch, aber ihr habt ja auch immer Pulsspitzen, auch das kommt ja sehr entgegen. Das heißt, das ist ja gar nicht wirklich kontraproduktiv. Vor allem, du wirst sprintstärker durchs Gewichtheben, durch Langhanteltraining. Und eben, es ist eine gewisse Spannung im Körper und trotzdem eine Flexibilität. Also du verkürzt ja keine Muskeln. Also wenn ich jetzt hier mit Bizeps-Curl übertreibe, da habe ich immer das Problem, ich kriege den Ellbogen nicht mehr gestreckt. Muss ich wieder den Bizeps trainieren. Das passiert beim Gewichtheben gar nicht. Da ist ja der ganze Armbereich, der ganze Schulterbereich, Latissimus, alles wird gleichmäßig trainiert, außer die Brust vielleicht, die weniger. Aber ansonsten wird alles extrem trainiert, auch vor allem der Oberschenkel als Hauptmuskel. Du bleibst beweglich und stabil. Verletzungsgefahr wird geringer. Sicher gut, aber die Prozente kann ich jetzt nicht angeben, wie viel ein Handballer an Gewichtheben machen sollte. Also irgendwann wird es ja kontraproduktiv, wenn es zu viel ist.
Wie sah denn deine Wettkampfvorbereitung aus? Wie häufig hast du denn in der Woche trainiert oder am Tag?
Also was beim Gewichtheben ganz wichtig ist, es werden keine Stunden gezählt, was im Sport oft gemacht wird. Oh, der trainiert 30 Stunden pro Woche. Das macht keinen Sinn, weil von 30 Stunden kann ich keinen Plan erstellen. Im Gewichtheben war wichtig, einen Wochenplan zu erfüllen. Da gab es eine Wiederholungszahl am Ende der Woche und eine Tonnenzahl. Ja, also Wiederholungen ungefähr zwischen 300 und 500 Wiederholungen pro Woche, aber im Bereich ab 75%. Also alles, was darunter ist, bei Kniebeugen mit 150 Kilo ist Erwärmung. Ja, das steht nicht am Plan, wird nicht gerechnet, wird aber trotzdem ein Training für den Körper. Und die Tonnenzahl zwischen 50 und 100 Tonnen pro Woche. Das waren so die Zahlen, die bewegt werden mussten, also aber auch erst ab 75-80%, weil das der wirksame Bereich ist, um die Muskulatur immer weiter nach oben zu formen. Und das Schlimme am Gewichtheben ist, es ist eine Ganzjahressportart, obwohl wir nur zwei große Wettkämpfe hatten. Wir hatten im April die Europameisterschaft, im Herbst, im November die Weltmeisterschaft. Und wir hatten maximal 2 Wochen pro Jahr frei, wirklich frei. Und in der dritten Woche ging es schon wieder mit einem lockeren Krafttraining los und nach 4 Wochen war schon wieder Handeltraining, sonst wäre der Muskelabfall viel zu stark gewesen. Und wenn jetzt im November die WM war, dann mussten wir im Januar Vollgasumfang trainieren mit 4 Wiederholungen, auch 600-700 Wiederholungen, aber etwas weniger Gewicht. Und je näher es zum Wettkampf kam, umso weniger Wiederholungen wurden es, umso mehr Gewicht wurde das dann. So ging das ganze Jahr. Jeden Tag, zweimal am Tag. Entscheidend war aber trotzdem, wir hatten dann teilweise sogar Mittwoch frei und Sonntag frei, weil es eben nicht darum ging, 7 Tage durchtrainieren, sondern den ganzen Wochenplan zu erfüllen. Und wenn du aber gemerkt hast, nach 3 Tagen, der wird langsam, der wird müde, der wird verletzungsanfälliger, er ist überlastet, da muss man mal kurz Luft dran lassen. Aber nur so in dem Maße, dass es nicht die absolute Erholung ist. Ja, und das musste der Trainer geschickt manövrieren das ganze Jahr. Da gab es dann, der Plan wurde dann errechnet über das IAT in Leipzig, ja, wie so ein Jahresplan auszusehen hat für jeden Athleten.
Aber wie hast du es geschafft vom Kopf her, wenn du weißt, okay, du musst im Januar schon Vollgas geben, dass du im November deinen Wettkampf ordentlich beschreiten kannst? Wie hast du es geschafft, vom Kopf her immer so fokussiert zu bleiben? Weil das ist ja, glaube ich, auch das Schwierige bei anderen Sportarten wie Leichtathletik, die ein Jahr lang auf Olympia vorbereiten und da fokussiert bleiben müssen.
Naja, das Schöne ist ja bei uns dann, also du hast zwar eine Zahl, die du bei der WM ungefähr machen willst, was du wirklich machen musst, entscheidet ja auch der Wettkampf mit den Gegnern, aber so eine ungefähre Zahl, die da steht, und auf dieser Zahl basieren alle Übungen jede Woche, Kniebeugen vorne, hinten, Zugübungen, Reißen, Stoßen, was es alles gibt, und diesen Wochenplan gilt es zu erfüllen, zu verstehen, auch vielleicht zu überfüllen, und da ist der Athlet jede Woche mit eingebunden. Das heißt, deine Motivation war ja, am Ende des Tages oder am Ende der Woche überall ein Häkchen dran oder vielleicht sogar noch einen Satz mehr dazu oder 5 Kilo mehr. Und das sind dann so die Erfolge. Wir wurden ja auch mit Videomesstechnik gemessen, und dann hast du ja selbst als Athlet gesehen am Bildschirm, keine optimale Technik, da kannst du dran arbeiten. Das heißt, du hast wirklich nur Woche für Woche am Ziel gearbeitet, weil dann kam auch wieder mal eine kleine Verletzung dazwischen oder ein grippaler Check, dann musst du wieder Pause machen. Also du hast nicht die WM im Kopf, sondern immer das Wochenziel und hast vertraut darauf, dass der Plan richtig berechnet wurde für Ende des Jahres. Und das war die eine Motivation, und die zweite war dann schon ab und zu mal Trainingslager, weil wenn du wirklich jeden Tag die gleiche Wand anguckst, ja, das gleiche Bild, das vor dir hängt oder was auch immer, du bist immer am selben Platz, das wird nach Wochen in der Vorbereitung schon, da kriegst du irgendwann einen Cola in der Birne, und da ist mal nicht schlecht, mal nach Teneriffa zu fliegen, mal Palmen zu sehen und einen Serrano-Schinken zu essen. Allein das war schon für die Seele gut und hat komischerweise auch da mal 5 Kilo mehr im Training erzeugt, was der Seele gut tut. Also diese Wechsel. Ja.
Aber wusstest du zum Beispiel vor einer EM oder WM, was deine Gegner an Gewicht so reißen oder stoßen? Oder war das einfach, du hast da gar keine Information?
Man hat keine Information. Es kam, ich bin zwar schon in die Zeit von YouTube reingeschlittert, wo dann ein paar so Angeber hinterm Ural so Videos reingestellt haben, aber das sind Werte gewesen, die konnte man nicht immer für ernst nehmen, weil das waren Trainingsergebnisse. Die kamen dann sind in manchen Ländern dann im Wettkampf abgefallen, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, das konnte man nicht ganz so ernst nehmen. Aber ansonsten war das schwierig, was du nur im direkten Vorfeld wusstest, wir müssen ja vor dem Wettkampf, in der Woche davor, eine Meldung abgeben, wie viel wir ungefähr machen, damit es dann bei der WM eine Gruppeneinteilung gibt. Weil es können nicht 80 Athleten an einem Tag starten, der Wettkampf würde 10, 12 Stunden gehen, sondern es wird in Grüppchen a 10, 12 Athleten aufgeteilt. Nur wenn du eine Last angibst, dann musst du auch 20 Kilo drunter anfangen. Mhm. Das heißt, es war dann schon klar, die in der ersten Gruppe sind, die sind alle schon ungefähr in dem Bereich, die können das ungefähr. Da spätestens in der Woche davor wusstest du schon, wer ist jetzt extrem gut drauf und wer nicht. Aber selbst das war noch kein Garantieschein, weil manche haben sie einfach übernommen und haben dann einen Totalversager gemacht, 3 ungültige Versuche und waren aus dem Wettkampf draußen. Also auch das ist ein Gewichtheben, dann der Wettkampf selbst ist extremste Taktik, und da brauchst du einen Betreuer und einen Trainer, der da viel Erfahrung hat und der das kann. Weil da ändert sich so viel im Wettkampf und so viel Psychologie. Ja. Heking war die reine Psychologie. Ich habe das nur über Psychotricks gewonnen.
Also ich halte das echt für eine Herausforderung. Also erstmal das, was du geschildert hast, diesen Alltag, deinen Körper immer ans Limit zu bringen im Training, weil nur dann entwickelst du dich, wo wir als Ballsportart natürlich immer über Begeisterung und Spielfreude zu unserem Ziel kommen. Ein klarer Unterschied. Und dass du eigentlich diesen einen großen Wettkampf hast. Ne? Wir haben ja immer, ich sag mal, eine Vorrunde, eine Hauptrunde und dies und jenes, wo du dir dann immer noch mal einen kleinen Fehler erlauben kannst, den man korrigieren kann. Aber an dem Wettkampftag, wo es drauf ankommt, da muss halt einfach alles passen. Ne? Und ich glaube, dass der Kopf eine unglaublich, du hast ja gesagt, dieses Taktieren, dass das mit entscheidend ist.
Naja, du musst jetzt Peking vorstellen. In Peking hat man von mir im Kopf maximal auf den letzten Versuch, der dann 100 Mal ausgestrahlt wurde. Mhm. Aber der Wettkampf geht 2 Stunden. Und es ging schon los. Es geht ja beim Wiegen schon los. Wir wiegen 2 Stunden vorher. Also nicht am Tag vorher, sondern 2 Stunden vorher. Da sitzen dann wirklich 10 Athleten, die jenseits der 150 Kilo sind. Also 140, 150 Kilo. Richtige Kerle. Tiefe Stimmen, richtige Bären. da ist schon das erste Spielchen. Vor allem viele verstehen sich in der Sprache übergreifend, die ich da nicht verstanden habe. Das, auch da ist schon so ein Spiel. Und da habe ich aber schon gewusst in Peking, aus Athen, na, die kochen alle wie mit Wasser, die sind trotzdem nervös. Und dann komme ich in diesen Warmbachraum, da musst du dir vorstellen, da sind 20 Plattformen liegen da für jeden der Hampel. Und es waren aber nur 10 Athleten. Und unser Physio hat mittendrin einen Platz besetzt. Und ich komme dann dahin, die anderen machen sich schon mal warm. Und gegenüber von mir ist ein Kontrahent, wo ich wusste, der wird nicht um eine Medaille kämpfen, aber der ist total nervös. Die Hantel vorne fallen lassen, hinten ist rumgehüpft. Und jetzt brauchst du beim Gewicht eben immer einen ruhigen Punkt vorne dran, den du fixierst. Auch im Publikum, möglichst nicht jemanden suchen, der ständig herumspringt, sondern irgendwie ein Geländer oder irgendeinen leeren Sitz suchen, damit es wirklich ruhig ist und du nicht abgelenkt bist. Und ich komme da rein und sage zum Coach, sage ich, Chef, wir gehen auf die andere Seite. Die war komplett leer, die andere Seite. Die haben sie, wie der Mensch ist, alle auf einen Haufen. Ich bin weg, da waren noch ein paar Zimmerpflanzen dazwischen. Und der zweite Trick dabei war ja, wir haben als Meldung extrem viel angegeben. Also 200 Kilo im Reißen und 250 im Stoßen, die habe ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geschafft. Das heißt, die Leute wussten nicht, weil ich kam erst in diese Gewichtsklasse, das war neu. Und die wussten jetzt nicht, was macht der Stein. Und auf einmal haut er ab und es wurden die nervös. Dann kam aber, eine Nation kam hinterher, haben sich hingesetzt gegenüber von mir, von meinem Platz. Und einer der Betreuer, es sind drei Betreuer dabei, setzt sich genau gegenüber hin und guckt mich so an. Und fixiert mich.
Welche Nation war das?
Aber nicht. Und da wird es spannend, weil Henning, da haben wir eine ganz, ganz starke Verbindung. Wir haben das Gleiche gemacht, was ihr 2007 gemacht habt, nämlich das RISE-Profil.
Okay.
Das sagt ja was, ne?
Ja.
Ja, Persönlichkeitsentwicklung. Das hatten wir auch im Vorfeld gemacht. Das war auch in engen Austausch mit euch, mit unserem Bundestrainer, mit eurem. Und bei mir hat sie im Persönlichkeitsprofil war Aufmerksamkeit hoch. Das wusste aber der Ukrainer nicht. Ja, das heißt, er hat sich hingesetzt und hat mir hinter der Bühne schon die Aufmerksamkeit gegeben, die ich eigentlich erst draußen beim Publikum bekomme. Das war meine Stärke, vor Publikum war ich gut und hinten war ich eher schwach. Und der hat ihn mir gegeben und ich bin dann gewachsen. Der guckt mir zu, das taugt mir und der dachte, er macht mich nervös. Das waren so diese Tricks. Da ging Reißen sehr gut, aber der letzte Versuch, den habe ich dann, da ist mir die Hand aufgegangen, da ist irgendwie im Nacken vorbei und irgendwie ging es mir dann im Kopf dreckig, weil ich dachte, den kann ich, den Versuch, 207 Reißen, das wäre Bestleistung gewesen, das funktioniert. Und habe lang gegrübelt und der Trainer sagt, komm, wir müssen uns erwärmen für Stoßen, es geht weiter. Und wir haben nur drei Versuche in jeder Disziplin. Du musst weitermachen. Ja, ich kann aber doch, du musst. Da habe ich mich erwärmt, eben von 120 Kilo weg bis hoch, bis 235. Ich setze die um hinten, mir rutscht die Hand raus, sie fällt runter und der Coach sagt, du musst auf die Bühne, 246 liegen drauf. Sag ich, habe gerade 235 nicht geschafft. Du musst raus, wir haben keine Wahl. Und er hat schon reduziert von 250 auf 246 und jetzt dachten die Kontrahenten, okay, Steiner ist erledigt, Ende. Der hat sich übernommen, wird schwierig. Jetzt gehe ich auf die Bühne und kann den ersten Versuch nicht. Weil ich einfach im Kopf noch nicht klar war. Und das war für den Trainer eine Situation, die kannte er nicht. Weil Stoßen war meine Schokoladendisziplin, das kann ich immer. Und den ersten Versuch kann ich sowieso immer, da braucht er gar nicht zugucken. Und plötzlich kann der Steiner das nicht und jetzt hat er ein Riesenproblem gehabt. Ich habe nur mehr zwei Versuche, der Wettkampf läuft und wenn ich im Stoßen keinen Versuch mache, ist die Medaille weg. Ne? Und ja, dann haben die Gegner Fehler gemacht, weil die haben dann 247 Versuch dazwischen gemacht. Ich habe dann Luft zum Erholen bekommen, weil auch das spielt eine große Rolle, ob du Zeit dazwischen hast oder nicht, weil die Uhr tickt ja. Wir haben maximal eine Minute Zeit, den Versuch zu machen. Und ich habe mich aber dann gefangen. Der zweite Versuch, mehr schlecht als recht, aber ich war jetzt zumindest im Wettkampf drin. Und beim dritten Versuch habe ich gewartet, bis ich Gold machen kann. Also mit dem zweiten Versuch hatte ich Bronze. Und mit dem dritten Versuch, mit dem letzten Versuch, hatte ich dann die Möglichkeit, Gold zu heben. Aber ich habe gewartet, bis alle fertig sind und dann bin ich auf der Bühne. Und da hat aber keiner mehr mit mir gerechnet. Und das war halt das Schöne. Das Schöne war in Peking, dass ich den Versuch entscheiden konnte. Also nicht, dass ich warten musste, bis jemand einen ungültigen Versuch macht, sondern ich bin auf der Bühne und konnte den letzten Versuch heben. Das war. Aber da ist ganz, ganz viel Psychologie und im Endeffekt, wenn man es ganz plump ausdrückt, der dann die dicksten Eier hat, der gewinnt.
Ja, das sind ja wirklich Sekunden, die dann alles entscheiden. Was ist dann im Kopf? Hast du in dem Moment die Möglichkeit gehabt, dich rein nur auf das zu fokussieren, worum es geht? Oder was ging dir in dem Moment durch den Kopf?
Ja, du darfst einfach nicht ans Scheitern denken, was wäre, wenn es jetzt nicht klappt. Hm. Ja, wenn es nicht klappt, klappt es eben nicht. Dann ist es halt so. Die Konsequenz ist, dass man dann verloren hat. Also für mich war damals der, als ich beim letzten Versuch hoch bin, eigentlich nur der Gedanke, Es sind deine zweiten Olympischen Spiele, wer weiß, ob du noch dritte machst irgendwann, keine Ahnung, du weißt, deine 4 Jahre sind lang. Du hast die Chance, Gold zu holen, geh ran und wenn du dich verletzt und wenn dir alle Knochen brechen, es ist scheißegal, nimm keine Rücksicht mehr auf deinen Körper, gib alles, was dein Körper hergibt und so habe ich dann auch gehoben. Also technisch, ich war eigentlich der beste Techniker weltweit, aber der Versuch war technisch nicht mehr optimal. Das wäre wirklich mal mehr so Brechstange, Holzfäller-Ausführung, aber eben gültig und das war das Entscheidende dann. Aber das war auch absolutes Limit. Wir haben den Versuch dann auch analysiert mit der Videomesstechnik. Da war kein Zentimeter mehr Platz.
Ja, und dann die Erlösung. Ne? Nachdem du das dann gedrückt hattest, dann kamen, ich glaube, alle Emotionen, die sich dann über die Jahre auch aufgestaut haben. Diese Erlösung, ich glaube, das haben wir alle mehrfach gesehen und uns mit dir gefreut. Das ist aber gefühlt, dass das Unmachbare oder das Unglaubliche dann in Erfüllung geht, ja.
Ja, das ist ja das Schöne am Sport. Das ist ja, so bitter Niederlagen sind, weil sie so bitter sind, sind eben die Siege dann umso schöner. Weil ich glaube, wir alle, auch ihr habt auf eurem Weg 2007 vorher bittere Niederlagen gehabt oder Dinge, die nicht gelaufen sind oder jeder Einzelne hat mal Probleme gehabt in der Mannschaft. Und wenn das dann über Monate und Jahre gesammelt super läuft oder an einem Tag dann optimal läuft und das Ergebnis rauskommt, dass sich Leistung lohnt und Mühe lohnt, ja, das ist schon schön. Das hilft einem auch das ganze Leben, auch wenn es heute mal nicht gut läuft und du weißt, wenn du einfach weitermachst, irgendwann kommt wieder was Gutes raus dabei. Das ist das Schöne am Sport und deswegen finde ich, bin ich auch so ein Freund nach wie vor auch bei Kindern, dass wir nicht zu sanft werden sollen. Es muss so eine Wettkampfsituation da sein. Der Mensch ist halt auch da so ein bisschen ausgelegt darauf, sich durchzukämpfen im Leben. Ja, es ist ein Unterschied, ob alles martialisch ist oder Messer zwischen den Zähnen oder ob ich einfach lerne, mich durchzureißen, zu kämpfen, beharrlich zu bleiben. Das fehlt mir ein bisschen.
Ja, daraus entsteht ja auch ein entsprechendes Selbstbewusstsein und Stolz auf das, was man tut. Ich meine, worauf du ansprichst oder hindeutest, ne, dieses zum Teil Chillen heutzutage, stimmt einen ja nicht zufrieden, sondern auszuloten, wozu bin ich in der Lage und dann auch zu sagen, okay, hier ist vielleicht eine mögliche Grenze. Und ich sage, du hast dich ja in einem Sportbereich bewegt, wo die Grenzen sehr stark verschoben werden. Deswegen ist das schon immer interessant, wozu der Mensch dann in der Lage ist.
Naja, in so einer messbaren Sportart ist es halt so, du kannst dir nicht wirklich was schönreden. Also auch in den einzelnen Trainingseinheiten, wenn du dann 5 Kilo weniger schaffst, als am Plan steht, dann ist es Fakt. Ja, warum auch immer, du musst auch gucken, liegt es daran, zu wenig geschlafen oder tatsächlich übertrainiert oder der Kopf, was auch immer. Auch das war mal ein Thema. Es war dann schon, gab Situationen, wo man dann auch dann am Abend mal weg ist und dann freien Lauf gelassen hat und eigentlich am nächsten Tag mit schlechtem Gewissen kam und trotzdem ging es besser, weil der Kopf wieder mal frei war. Also auch eben alles ausloten, aber gerade bei so messbaren, also ich brauche wirklich eine messbare Niederlage auch oder Rückschläge, nicht Niederlage, aber Rückschläge zumindest, damit ich auch ein negatives Gefühl mal kennenlerne und sage, das möchte ich eigentlich nicht haben oder das möchte ich vermeiden. Und dieses nirgendwo mehr anecken und auf alles Rücksicht nehmen, das hilft uns als Gesellschaft nicht. Also
das stimmt.
Schon anständig umgehen miteinander, respektvoll umgehen. Und ich glaube, das haben wir in unserer Sportart auch gelernt, weil jeder vom anderen ja weiß, was er leistet. Ja, jeder, der da oben mitkämpft, ist er keine Pfeife, sondern die haben ja was geleistet und die können was. Die sind nicht umsonst da oben. Den Respekt hast du, aber du musst es dann trotzdem im Wettkampf oder auch im Training ausschalten, dass du auf alles Rücksicht nimmst, sondern das ist ein gesunder Egoismus. Mir fehlt ein bisschen der gesunde Egoismus in der Gesellschaft, weil nur wenn es mir gut geht und wenn ich gut bin, kann ich ja der Gesellschaft viel mehr zurückgeben oder bin leistungsfähiger für die Gesellschaft. Also diese Situation fehlt mir da.
Sehr gut.
Aber als Einzelsportler hast du es nochmal schwarz auf weiß. Also da kannst du jetzt nicht sagen, es lag an anderen, wie jetzt zum Beispiel bei Mannschaftssportlern. Also wenn du 5 Kilo weniger drückst oder ziehst, dann liegt es nicht an anderen, sondern es liegt an dir. Und beim Handball ist das so ein bisschen... Da
schwimmt das.
Da kann man immer so ein bisschen auf andere schieben. Ja, und,
das war ja das, was du gesagt hast, was dir genau. Nicht lag. Ne?
Na, das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist ja wiederum, wenn es bei einem vielleicht nicht ganz so gut läuft, aber beim Rest, dann kann die Mannschaft ihn mitnehmen. Ja, also das ist ja genau der, wo Licht, da ist auch Schatten. Und das war hier, was beim Gewicht natürlich noch ist, weil es gibt ja auch Einzelsportarten. Ich war als Kind auch großer Fan von Skispringen und Skifahren viel geschaut und das hat mich Alberto Tomba-Zeiten und so weiter mich gehört. Alles fasziniert. Aber wo ich dann irgendwann, wenn du dann so in ein Alter kommst, wo du ein bisschen was reflektierst, habe ich gedacht, die Sportart könnte ich nicht machen. Wenn du beim Skispringen plötzlich fünf Löcher weiter unten wegfahren musst, weil der Wind sich gedreht hat. Das sind ja auch teilweise subjektive
Abhängigkeiten von anderen Sachen, ne?
Ja, der Schnee ist mit der schwereren Startnummer dann schon irgendwie abgefahren oder das falsche Wachs drauf. Das gab's bei uns oder gibt's bei uns nicht. Die Hantel ist genormt.
Alle haben die eine Hantel, ne?
Die liegt da, der Schuh ist genormt, bei den Klamotten kannst du nichts machen. Es gibt keinen Wind, kein Wind und Wetter, es gibt gar nichts. Und das ist das Herrliche und auch noch nicht mal eine Fremdeinwirkung. Das heißt, noch nicht mal der Gegner kann mir eine die Nase brechen. Und das heißt, da bist du wirklich komplett für dich, da gibt es keine Ausreden.
Ja, im Endeffekt ist es ein ehrlicher Sport, weil auch keine Schiedsrichterentscheidung dich in irgendeiner Form einen Einfluss haben, sondern du musst das Gewicht eine gewisse Zeit über dem Kopf halten, ne?
Gut. Ja, das ist die einzige Achillesferse.
Okay.
Also ich glaube, die Kampfrichter sind immer ein Problem. Es gibt zwar drei und mittlerweile gibt es auch im Gewicht immer Videobeweis. Es gibt gewisse Grundregeln, wie nicht nachdrücken und so weiter, ja, dass man hier nicht nochmal nachdrücken darf. Aber wo beginnt Nachdrücken? Ist das schon Nachdrücken, wenn ich nur so einen leichten Stenker habe? Oder ist das dann Nachdrücken? Also das sind so die einzigen Sachen, wobei das über die Jahre und Jahrzehnte nie ausufernde Ausmaße hatte. Also es ging schon. Aber die Kampfrichter sind tatsächlich so ein bisschen die Achillesferse. Aber ich glaube, in jeder Sportart dann.
Ja. Zeit, Sie mal zuhören. Ja, ich wollte ganz kurz eigentlich nochmal über die Karriere Österreich, also die Jahre zwischen, ich sag mal, 2005 und 2010, wo sich ja also für uns sichtbar die größten Ereignisse stattgefunden haben. Also das heißt, die Unstimmigkeiten, so möchte ich es mal formulieren, mit dem österreichischen Verband, dass du dann nach Deutschland gewechselt bist. Familiäres Glück, aber auch Leid erlebt hast und dann die Höhepunkte mit Olympia. Vielleicht kannst du in einem Zeitraffer die Jahre nochmal kurz zusammenfassen.
Ja, ich war ja mehr oder weniger in Österreich so der Einzige auf dem absoluten Top-Niveau. Da gab es keine Mannschaft. Dementsprechend war es für mich auch immer schwierig zu trainieren. Aber mein Ziel war tatsächlich, einmal bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Und das habe ich 2004 geschafft in Athen, muss aber dadurch erschwerend dazu sagen, in einer leichteren Gewichtsklasse bis 105 Kilogramm, also so schwer wie ich jetzt bin, und hatte im Training aber immer 110 Kilo und 10% Körperfett. Und das musste ich noch 5 Kilo abnehmen. Und dementsprechend war ich froh in Athen, dass ich überhaupt zwei gültige Versuche hatte und den 7. Platz erreicht habe, wusste aber zeitgleich, da ist noch mehr in meinem Körper drin. Das schaffe ich, kann noch mehr, aber nicht in dieser Gewichtsklasse. Und wahrscheinlich auch nicht mehr in diesem Land, weil es gab keine Profistruktur. Das war ein Amateurverband, da mache ich auch keinen großen Vorwurf. Einfach ein Amateurverband, der halt sich einmal die Woche getroffen hat und über mich als Leistungssportler bestimmen musste. Das kann nicht funktionieren. Mhm. Wenn man sich dann Trainingslagergelder selber beim Bundesministerium beantragen muss, was man eigentlich so gar nicht darf. Wenn man Visa für Russland, wenn Wettkämpfe sind, selber beantragen muss und so weiter. Also ich habe viel mehr administrative Arbeit als Sportler gehabt, das was eigentlich dann notwendig war. Man wusste, so geht es nicht mehr weiter. Dann kam eben Typ 1 Diabetes erschwerend hinzu, 4 Jahre vor Athen. Da habe ich mich gesagt, das bin ich Gott sei Dank auch in die Spur gekommen. Und dann lief eigentlich erstmal alles gut, weil der Wechsel nach Deutschland war für mich toll. Das war so ein richtiger Sprung. Da bin ich als Sportler ernst genommen worden. Meine Frau kam ja aus Deutschland, die ich damals kennengelernt habe. Die hat mich übrigens über Eurosport gesehen, war ein totaler Fan. Sie hat früher auch Skispringen alles geguckt, Martin Schmidt-Fan gewesen und hat mich gesehen und hat mir geschrieben und das war's dann. Und dann haben wir uns in Deutschland halt dann breit gemacht. Und dann... Ja, die Jahre bis Peking waren insofern schwierig. Ich kam 2005 nach Deutschland und dachte, ich bin dann ein paar Monate später Deutscher, weil die deutsche Sprache einigermaßen funktioniert sie ja. Ich komme ja aus einem Land, das man schnell überprüfen kann, wie auch immer. Ja, Pustekuchen. Das ist also nicht wie heute, dass um eine Staatsbürgerschaft beworben wird, sondern damals hieß es 8 Jahre. Nur bei besonderen Vorkommnissen wie Sport vielleicht sogar 3 Jahre. Dann musste ich einen Einbürgerungstest machen. Ich musste das Grundgesetz lernen. Damit ich wirklich knapp vor Peking Deutscher wurde. Und in dieser Zeit, ein Jahr vor Peking, ist dann tatsächlich meine Frau gestorben an einem Autounfall. Und das waren natürlich auch, das waren dann Sachen, ich habe keinen deutschen Pass gehabt. Ich durfte nicht starten, meine Frau stirbt. Das war für mich eigentlich eine zusammengerechnete Situation, wo ich gesagt habe, okay, dann lasse ich jetzt alles bleiben. Nur, wie es auch schon 1999 war, wo mein erster Trainer an einem Gehirntumor gestorben ist, der mich die ersten Jahre begleitet hat und das eine Vaterfigur war, da gab es dann auch nur die Situation, entweder aufhören oder damals habe ich dann halt für ihn weitergemacht, zu ihm der Hoffnung, er guckt runter auf mich. Und das musste ich ein paar Jahre später noch mal erleben. Wenn es eben Dinge gibt, die du nicht mehr ändern kannst, dann gibt es entweder die Situation aufzuhören, ja, zu sagen, okay, lass es bleiben. Nur Fakt ist, das Geschehene ändert sich dadurch nicht. Das heißt, meine Frau wird dadurch nicht lebendig, mir geht es dadurch nicht besser. Und deswegen muss man das sehr, sehr nüchtern betrachten. Es ist natürlich leichter gesagt jetzt im Nachgang, aber in so einer Situation, ja, muss man nüchterne Entscheidungen treffen. Und das habe ich dann einfach getan. Hat aber 3 Wochen gedauert. Also ich habe 3 Wochen nichts trainiert, ich habe 3 Wochen nichts gegessen, habe 10 Kilo Körpergewicht verloren. Und bis dann der Trainer, eigentlich der Bundestrainer, reinkam, Frank Mantek, und gesagt hat, du, jetzt ist mal eine Pizza hier, komm, und triff eine Entscheidung. Und das lernst du, glaube ich, im Sport auch, Entscheidungen zu treffen. Also ja und nein sagen, aber nicht irgendwie vielleicht. Und da gibt's, ich glaube, aus dieser Situation ist, finde ich, ein ganz toller Spruch, hat sich dann mein Kopf verfestigt. Wer sich immer alle Türen offen hält, wird sein Leben auf dem Flur verbringen. Also wenn ich immer, was könnte ich machen, mache ich so, mache ich nicht, mache ich vielleicht, nein. Sondern es gibt dann Entscheidungen zu treffen, ja, ich mache weiter, dann sind andere Türen zu. Oder ich gehe den Weg links, dann ist der rechte Weg zu, Ende. Also ja, das nennt man dann auch Lebenserfahrung. Aber ob jetzt das Wort Resilienz, ob das jeder hat oder auch nicht, habe ich nie nachgedacht, sondern einfach nur nüchtern gesehen. Es ändert nichts. Genauso wie Typ 1 Diabetes, das kann ich nicht heilen. Aktuell kann man es einfach nicht heilen. Jetzt habe ich jetzt schon 25 Jahre. Jetzt hätte ich 25 Jahre mit mir hadern können und schlechte Werte haben können und unzufrieden sein und nicht annehmen oder sagen, okay, ich muss annehmen und mach's Beste draus. Und deswegen auch so platte Sprüche wie, wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, mach eine Limo draus. Ja, aber nichts anderes ist es. Die Sprüche haben schon einen Sinn und eine Wirkung. Und das war das. Und also ich musste aus Österreich flüchten, weil es dort nicht mehr ging. In Deutschland war es dann eben erstmal schön, dann wieder doch schwierig, aber eben unverschuldet schwierig. Und dann kam der schöne Moment mit Peking. Und seitdem ist das für mich, also ich bin ewig dankbar, dass mir Deutschland die Möglichkeit geboten hat, Olympiasieger zu werden. Es war nicht einzelne verantwortlich, aber das ganze System, die ganze Struktur, die hat einfach genau auf meine Charakter gepasst. Ja.
Also da kann man ja sagen, es kommt ja noch dazu, du bist Weltmeister und Europameister. Also du hast eigentlich alle relevanten Titel, die man in einer Sportart gewinnen kann, gewonnen. Und ich finde auch, man merkt in dem Gespräch, aus der Hinsicht bist du absolut ein Vorbild in jederlei Hinsicht, dass du mit Rückschlägen, die du im Leben erfahren hast, immer wieder aufgestanden bist und nach Lösungen gesucht hast. Und das ist ja, finde ich, auch aus unserer Sicht genau der Ansatz. Man kann immer hinfallen, aber aufstehen. Ich glaube, das ist entscheidend, und nach Lösungen zu suchen.
Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Also gerade bei Dingen, die man nicht ändern kann. Wenn man was ändern kann, dann muss man gucken, macht man es anders. Aber das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Eine Sache, die ich nicht ändern kann, akzeptieren. Mhm. Und ich glaube, da scheitern ganz, ganz viele, dass sie Dinge nicht akzeptieren. Also das, was ich nicht ändern kann, muss ich akzeptieren. Also ein Übergewicht muss ich jetzt nicht zwingend akzeptieren. Da könnte ich vielleicht was ändern, ja, wenn man es jetzt so einfach ausdrückt. Aber eben Typ 1 ist aktuell nicht heilbar. Ende, muss ich akzeptieren. Und ich glaube, das passiert dann spätestens mit Menschen, die wirklich dann Krankheiten haben wie Krebs oder sowas. Dann kommst du wirklich in eine Gasse, wo du merkst, okay, jetzt stehe ich mit dem Rücken zur Wand. Aber das ist letztendlich das Akzeptieren. Und wie geht es jetzt weiter? Und dann nach Lösungen suchen. Da hilft der Sport schon enorm, das muss man schon sagen. Und das habe ich auch all die Jahre so ein bisschen als schade empfunden, dass Sportlern auch zu wenig Möglichkeit in der freien Wirtschaft nach dem Sport gegeben wird. Es gab ja Bemühungen dann mit der Sporthilfe und so weiter, da gibt es nach wie vor Athleten da zu integrieren. Aber es gibt im Sport dann wie Gewichte, wo du halt, die so trainingsintensiv sind, dass du kein Studium nebenher machen kannst. Du kannst keine Fortbildung machen, du musst dich nur auf den Sport konzentrieren. Und wenn du aufhörst, stehst du dann da. In der Regel gibt es dann noch die Bundeswehr und Zeitsoldaten und eine Berufsfortbildung gibt es mittlerweile auch. Jetzt bin aber ich, und das haben wir auch noch nicht erwähnt, jetzt bin ich noch darunter gefallen, dass ich als Typ 1 Diabetiker untauglich bin. Okay. Das heißt, ich wurde sowohl damals in Österreich nicht, als auch in Deutschland nicht bei der Bundeswehr aufgenommen. Jetzt kannst du dir, Henning, ausrechnen, wenn du 12 Jahre lang als Leistungssportler deinen monatlichen Sold nicht kriegst, auch nicht versichert bist, dann reden wir nach 12 Jahren ungefähr von der Summe von 150.000 Euro, die der Steiner einfach mal nicht bekommen hat, die er aber in seiner Sportart gebraucht hätte. Ja, das also wie ein bisschen Brot. Und das heißt, ich hatte auch da die beruflichen Fortbildungsmöglichkeiten nicht, die soziale Absicherung nicht. Das war alles mit der heißen Nadel gestrickt.
Was wäre deine Empfehlung, weil das ja auch immer unser Thema ist, Nachwuchsförderung und so weiter und so fort. Du hast angesprochen, dass es viele Sportarten gibt, die gerade auf dem Weg erfolgreich zu sein und selbst wenn sie erfolgreich sind, ja nie dieses Geld verdienen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Was kann ein Land gerade wie Deutschland, was wirtschaftlich recht stark ist, tun, um junge Athleten zu unterstützen, vor allen Dingen, weil wir wissen, dass wir Vorbilder und der Sport natürlich eine gute Form von Vorbild ist. Was kann Deutschland tun, um den Nachwuchs besser zu fördern in allen Sportarten? Also ich rede jetzt mal nicht von den medial relevanten Sportarten wie gerade Fußball, sondern vielleicht wie in Randsportarten, möchte ich jetzt einfach mal sagen, wie viele Individualsportarten sind. Hast du da Möglichkeiten, siehst du da Ideen?
Ja, ich glaube, es ist sogar relativ einfach. Das ist eine Kalkulation, die wird nie ausufern, sondern wir reden pro Jahr oder, keine Ahnung, nehmen wir einen olympischen Zyklus, ist wie auch immer, lässt sich das ziemlich leicht errechnen, wie viele Sportler gibt es. Das sind keine Hunderttausende und dann auch wahrscheinlich keine Zehntausende, sondern das sind eher weniger. Diesen Athleten muss in Aussicht gestellt sein, wenn sie aufhören, nach einer gewissen Zeit, dass sie für die Jahre, die ersten 3 Jahre danach, eben ähnlich wie bei der Bundeswehr, die eine Möglichkeit der Berufsausbildung haben und das teilweise mitfinanziert wird oder gewisse Konzerne, die auch staatliche Förderungen bekommen, das heißt, die auch mit dem Staat verbunden sind, sich verpflichten, auch Sportler aufzunehmen. Ich meine, ich kann jetzt nicht jedem mittelständischen Unternehmen verpflichten, sagen, du musst jetzt Leute aufnehmen, aber ich glaube, heute in einer Situation ist sowas leichter umsetzbar, wo wir immer schwierige Arbeitnehmer finden, die sich auch gerne quälen, die gerne weiterkommen wollen. Und es muss die Möglichkeit für jeden Sportler sein, der Leistungssport betrieben hat, auch wenn er dann kein Weltmeister war, aber ziemlich weit oben war, dass er danach in der freien Wirtschaft ein gewisses soziales Netz hat, zu sagen, ich kann mich da fortbilden, ich kann meinen Berufswunsch ausüben. Weil derjenige, der den Sportler bekommt, in einer Berufsgruppe, die dem Sportler dann auch noch Spaß macht, der kriegt einen Arbeitnehmer, der viel besser ist als jeder andere. Weil der weiß, was es bedeutet, diszipliniert zu arbeiten. Der weiß, was es bedeutet, jeden Tag pünktlich zu sein, aufzustehen, Leistung zu zeigen. Er muss natürlich schon in einem Beruf die Möglichkeit haben, die ihm Spaß macht. Also nicht einfach nur irgendeinen Bürojob, wenn er das nicht möchte. Also das gehört staatlich unterstützt. Da gehören natürlich auch die Firmen unterstützt vom Staat. Also dass die Firmen auch sagen, ja, das möchte ich. Ab einer gewissen Firmengröße, ja, wo das leistbar ist. Also das wäre relativ einfach. Das wäre relativ einfach, da Gesetze und Regeln auf den Weg zu bringen, um hinterher ein soziales Netz zu haben. Ich finde halt einfach zu sagen, ja, wenn du Weltmeister bist, wirst du hinterher mit der Pension überschüttet und fertig, finde ich auch nicht unbedingt den richtigen Weg. Gab es ja, glaube ich, damals in Polen, wusste ich, dass es so war, bei Gewichthebern oder in der Türkei, wenn du mit Gold aufgewogen wurdest als Olympiasieger. Kannst du machen, aber das ist nicht zielführend. Ich finde wirklich, gerade bei uns in der jetzigen Struktur, hast du doch keinen besseren Arbeitnehmer als einen ehemaligen Sportler.
Ja, vor allem, du kannst das erfahren, wie du schon sagst, dann auch in deinem Unternehmen platzieren. Ne? Und wie du sagst, du hast einen Mitarbeiter, der maximal motiviert ist und alle Richtig. Dinge, die man ja versucht, Mitarbeitern bei Workshops mitzugeben, die lebt er schon. Ne?
Ja.
Genau. Ich wollte mal kurz auf die Situation dann nach deiner Karriere. Du wurdest dann geehrt mit du warst Sportler des Jahres in Deutschland 2008. Du hast den Bambi verliehen bekommen. Und du hast ja selber gesagt, dass du schon eine sehr extrovertierte Ader in dir hast und bist dann auch stark ins Showbiz, möchte ich mal sagen, eingestiegen. Du hattest eine eigene Show, ja, beim SWR, Show Steiner gegen alle. Bist jetzt dann auch in den letzten Jahren viel bei Let's Dance gewesen und zwar mit einer Partnerin, ich glaube, die auch mit einem Handballer da sehr erfolgreich war. War das für dich klar, dass nach deiner aktiven Laufbahn es in diese Richtung gehen würde?
Also das kannte mich ja vor Peking niemand. Woher soll das klar sein? Gewichtheben ist eigentlich eine Sportart, die beginnst du nicht wegen Geld und nicht wegen Publicity. Das Sportart, die findet eher im versteckten Kämmerchen statt. Die erzeugt schon bei Olympischen Spielen große Aufmerksamkeit, weil da gibt es den erfolgreichsten Menschen der Welt, den schnellsten und den stärksten. Das heißt, da hat Gewichtheben schon seinen Reiz, aber eben nur alle 4 Jahre. Und also das war überhaupt nicht klar. Ich bin auch gelernter Gas-Wasser-Installateur und Zentralheizungsbauer. Das heißt, Handwerk liebe ich nach wie vor. Ich mache zu Hause alles selbst und bin leidenschaftlich gern draußen in der Werkstatt. Das war für mich eigentlich klar, nach dem Sport bin ich wieder zurück im Handwerk. Okay. So war der Weg. Mhm. Und das hat sich dann im Endeffekt aus diesem Olympiasieg heraus ergeben. Und ja, die Ader hatte ich schon, dass ich ein bisschen, wobei ich bin nicht immer extrovertiert. Das ist nur, ich stehe schon gern auf der Bühne, wenn es drauf ankommt.
Wenn
ich dann einen Sinn darin sehe. Also jede Show hätte ich nicht mitgemacht. Du hast Let's Dance angesprochen. Warum habe ich Let's Dance mitgemacht? Da geht es um meine Leistungsentwicklung. Das hat mich einfach dann mal interessiert. Aber auch Freitag 20.15 Uhr live. Also keine Show, die dann noch zurechtgeschnitten wird und alles irgendwie schön dargestellt, was ja oft der Fall ist, sondern da musst du liefern. Das fand ich halt wieder geil. Und für sowas bin ich immer zu haben. Und Quiz-Sendungen machen mir Spaß, weil ich halt gerne viel lese und da relativ bewandert bin. Interessiert mich einfach. War aber nicht absehbar. Ich musste da aber vielleicht ein bisschen widersprechen, dass ich sage, ich gehe den Showweg, weil das ist wirklich passiert, vor allem in den ersten 10 Jahren danach. Mit der Corona-Situation hat alles mal ein bisschen nachgelassen, wenn du gerade ein bisschen ab vom Schuss wohnst. Und mir war aber schon relativ früh klar, irgendwann wird deine Nase nicht mehr schön genug für die Öffentlichkeit sein. Du musst halt ständig irgendwas liefern oder wirklich in jeder Show rumtanzen, damit irgendwie über dich berichtet wird, und das wollte ich nicht. Ich gehe in eine Show, wenn ich angefragt werde, aber nicht, ich laufe nicht hinterher. Und deswegen wollte ich was Eigenes machen. Und aus diesem Grund ist über die Jahre einfach die Firma Steiners entstanden. Das ist ja auch, 2014 war der erste Schritt mit einem Produkt, das ich mal getestet habe, was eigentlich um meinen Typ-1-Diabetes ging und ums Abnehmen. Und nach 6 Jahren habe ich dann meinen Produzenten gefunden und jetzt 10 Jahre später betreiben das meine Frau und ich gemeinsam, haben ein paar Mitarbeiter, produzieren in Deutschland komplett, vertreiben in Deutschland, gehen jetzt in die Märkte rein. Jetzt kommen DM-Aktionen, Kaufland, Globus, die ersten Aktionen. Und es ist jetzt ein richtiges Unternehmen geworden, weil ich eben nicht abhängig werden wollte von der Öffentlichkeit. Wenn kein Hahn mehr nach mir kräht, dann brauche ich ein anderes Einkommen. Und deswegen, ich gehe gerne in Shows nach wie vor. Hilft sicher auch der Firma. Aber ich wollte schon was haben, was mir Spaß macht und wo ich auch dahinter stehe, was Eigenes.
Du hast 45 Kilo abgenommen. Wie lange hast du dafür gebraucht? Also es gibt ja immer diese Vorher-Nachher-Bilder das dazwischen sieht keiner. Aber wie lange braucht man dafür, um 45 Kilo abzunehmen?
Also ich habe 13 Monate gebraucht. Um es vernünftig zu machen, das sind dann so ungefähr 3 Kilo pro Monat. Darfst du aber vergessen, wenn du statt zweimal am Tag dann nur mehr viermal die Woche trainierst, ist schon mal viel Muskelmasse weg, die ja schwer ist. Das heißt, auf 130, 125 war ich relativ schnell. Und dann kam aber die Situation, ich habe bis zu 8000 Kalorien am Tag gegessen, 5 bis 8000. Das heißt, der Körper, der Magen war ausgedehnt, er war gewohnt, große Portionen, vor allem auch schnell zu essen. Das musste ich umstellen. Und dann bin ich hergegangen, irgendwann, was kann ich denn jetzt machen, ohne nur Salat essen zu müssen? Wie kann ich weiter noch abnehmen und weiter genießen? Und dann kam eben vor allem meine Erfahrung als Typ-1-Diabetiker mit Kohlenhydraten, weil ich eben sehe, wo brauche ich wie viel Insulin? Wenn ich eine Pizza esse, brauche ich über Stunden eine Riesenmenge Insulin. Natürlich wissen wir, eine Pizza ist hochkalorisch, aber wir kennen die Hintergründe nicht. Oder dass ich zum Beispiel Limonaden komplett streiche. Weil warum soll ich für einen Liter Cola, das 36 Würfelzucker hat, warum soll ich da 15 Einheiten Insulin spritzen? Ja, das esse ich lieber. Also die Sachen mache ich, das ist mein Genuss. Ich bin ein absoluter Genussmensch und ich hungere nicht und ich verzichte nicht, aber ich lasse lieber die Softgetränke sein, weil es auch eine Gewohnheit ist. Je mehr du trinkst, umso mehr trinkst du wieder. Und je weniger Softgetränke du trinkst, umso weniger brauchst du es. Das gilt für den Zucker generell. Das ist der Grund, warum ich es dann geschafft habe, auch unter 110 zu kommen, 105 Kilo. Die habe ich aktuell noch. Aber eben mal essen gehen, mal was Feines essen gehen, dann aber auch wieder mal ein Low-Carb-Brot essen, um einfach die Insulinzufuhr zu stoppen. Und so komme ich geschickt durch die ganze Woche und bin immer gleich schwer und habe keinen Stress, muss keinen Leistungssport mehr treiben, sondern mache nur mehr das, was mir Spaß macht.
Und welche Sportart betreibst du momentan? Also welche Ausdauersportart?
Ja, Gewicht nehmen zweimal die Woche, weil das einfach, wenn man das mal kann, sollte man es nicht aufhören. Es erspart mir halt viele Stunden Fitnessstudio. Mhm. Ich habe zu Hause mir so einen kleinen Trainingsraum gebaut. Da habe ich eine Plattform, da mache ich Gewichtheben an der Langhantel zweimal die Woche für eine Stunde und den Rest entweder mal Rennrad fahren, wenn ich Zeit habe, oder im Alltag mit dem Radfahren mit den Kindern im riesigen Gartentrampolin, wir haben so ein Profi-Trampolin geholt, die lieben das. Und dann habe ich so ein Hanggrundstück, 100 Meter steil in Hang hoch, und wenn du da ein paar Mal hoch und runter musst im Garten, da verbrennst du auch einiges.
Das reicht. Ja. Ich weiß noch, 2004 bei Olympia gab es eine russische Gewichtheberin oder auch Kugelstoßerin, der Flo von Athen auch genannt. Die hat auch immer gesagt, sie hat zum Frühstück zwei Hähnchen gegessen. Ja. Du hast gesagt, 8000 Kalorien hast du am Tag gegessen. Was ist da so alles reingekommen in deinen Körper?
Also bis zu 8000 in der Vorbereitung, ja. Dann später waren es dann nur 5 im Laufe des Jahres, je nach Bedarf eben. Das Problem war, je mehr du trainierst, umso weniger hast du eigentlich Appetit. Also wenn der Körper richtig müde ist, bist du nicht hungrig. Und was kam rein, vor allem Kohlenhydrate, also gerade zur Mittagszeit, zwei Teller Nudeln waren Standard, ja, manchmal sogar 3. Dann hast du aber die 4 Stunden gebraucht bis zum Training, dass es halbwegs verarbeitet war. Und dann natürlich über Kohlenhydrat-Shakes, weil du kannst das einfach nicht mehr essen. So viel kannst du gar nicht essen. Vor allem, du isst ja dann auch viel Blödsinn mit, zu viel Fett noch mit. Und deswegen auch Kohlenhydrat-Shakes. Aber es war wirklich ein Essen müssen. Es war kein Spaß auf Dauer. Und man hat das aber auch gemerkt. Also bei mir ist, wie stark der Zucker permanent fällt. Ich habe eben nicht deutlich mehr Insulin gebraucht, um zu sagen, es hat auch noch 50 Kilo braucht mehr, sondern aufgrund dieses enormen Trainings, 50 bis 100 Tonnen pro Woche, da verbrennst du so viel Zucker, dass du einfach den Körper damit auffüllen musst. Ja, der Körper braucht das. Und da habe ich teilweise einen Teller Nudeln gegessen und gar kein Insulin gebraucht. Das ist eigentlich ist gar nicht vorstellbar normalerweise. Aber der Körper hat das einfach wegverbrannt. Also das ist schon so, dementsprechend alt hast du dich monatelang gefühlt. Erst zum Wettkampf hin kam so ein bisschen die Geschmeidigkeit. Ach, du bist ja doch ein frischer Athlet. Aber die ersten Wochen, Monate, da bist du, ja, der erste Stock tut schon weh. Wenn man den ersten Stock hoch muss.
Matthias, lass uns zum Abschluss vielleicht über deine aktuellen Projekte sprechen. Du hast über Steiners gesprochen. Was für Produkte verkauft ihr und was steht vielleicht noch in der Pipeline?
Naja, es ist kein Projekt mehr. Das muss ich jetzt ganz, ganz klar von mir weisen. Das war jahrelang ein Projekt. Das ist tatsächlich ein Unternehmen geworden, eben mit Mitarbeitern. Der Kern der Marke ist tatsächlich Low Carb. Was ist Low Carb? Für mich ist Low Carb sind Produkte, wo ich kein Insulin brauche. Also entweder Gemüse, Salat, ja, Nüsse. Und in verarbeiteter Form wird es schwierig. Also Brötchen, das, was wir lieben, gerade wir Deutschen lieben ja Brötchen enorm, Brotbrötchen, da essen wir viel Kohlenhydrate, Pasta, Nudeln, auch alles unter 3 Gramm Kohlenhydrate bei uns, die Pasta nur 1,7. Das heißt, wenn ich bei mir einen Teller Nudeln esse, mit meinen Nudeln brauche ich kein Insulin, je nach Soße, die ich dazu mache. Und das setze ich immer wieder als Mahlzeit ein. Kuchen mittlerweile, also Marmorkuchen, Schokokuchen, also alles, was man eigentlich täglich liebt und nicht unbedingt täglich essen sollte beim geringen Energiebedarf, das bieten wir an als Alternative. Das heißt, nicht das tägliche Mahlzeit, aber eben mal einen Kuchen vom Steiner oder mal Nudeln von mir, das hilft, um in der Woche einfach sein Gewicht zu halten. Porridge, Pancakes, Eismischung kommt jetzt in den nächsten Wochen, Produktentwicklung geht immer weiter. Also wirklich alle eigentlich herkömmlichen Standard schmutzigen Sachen teilweise in einfach in einer besseren, gesünderen Form, auch mit viel Ballaststoffen. Gutes Eiweiß drin, viel Ballaststoffe. Wir haben Lupine als Hauptzutat in den vielen Produkten. Das ist die älteste Kulturpflanze, die wir haben, mit einem ganz tollen Eiweißprofil. Also es ist schon ein bisschen mehr als einfach nur Low Carb. Es ist schon ein ganzheitliches Produkt. Die Verdauung funktioniert besser. Der Darm wird, das Mikrobiom wird besser, wenn man es regelmäßig isst. Das ist Steiners. Aber in Verbindung mit mir, weil ich tatsächlich das einfach regelmäßig nutze, eben nicht 3 Mahlzeiten am Tag, aber regelmäßig nutze und deswegen bis heute so aussehe, wie ich aussehe und fit bleibe und mich wohlfühle. Und das will ich damit zeigen und jedem die Möglichkeit bieten, das auch so zu tun.
Wo wird man die Produkte kaufen können?
Die Produkte gibt es seit 3 Jahren online, die gibt es bei Amazon. Mhm. Jetzt mit Ende April bei DM als Aktion. Okay. Kaufland, Globus erstmal Aktionen und wenn das da dann läuft, dann gibt es Einzelprodukte hoffentlich auch in den Regalen. Wir wollen auch in die Systemgastronomie rein, in Kantinen und so weiter. Das ist jetzt das ganz normale Tagesgeschäft, Vertrieb. Gucken möglichst überall, im Einzelhandel, also im Lebensmitteleinzelhandel zu sein. Aber es ist eben auch kein Spaziergang. Ich kann nicht einfach kommen und sagen, ich bin der Steiner, ich habe hier 10 Produkte für euch, stellt mich ein. Sondern das ist einfach auch eine Verhandlung. Und daran arbeite ich jetzt, dass man wirklich die Möglichkeit hat, auch das ganz normal im Geschäft zu bekommen.
Ich habe da noch gelesen, du bist Buchautor und hältst Vorträge. Hast du für diese Projekte dann noch Zeit?
Naja, aktuell gibt es kein Buch. Wir wollen jetzt wieder an einem Rezeptbuch arbeiten, was dann passt. Den Bestseller, den wir geschrieben haben, das Steiner-Prinzip, das hat ja vor allem meine Frau geschrieben. Ich war dann Co-Autor, habe vor allem inhaltlich viel reingebracht und sie ist ja Journalistin, war ja lange Moderatorin und konnte auch dementsprechend gut schreiben. Und das ist ja mittlerweile schon wieder 9 Jahre her. Okay. Und das zweite Buch, glaube ich, 6 Jahre. Also aktuell kommen wir gar nicht dazu. Weil wirklich so ein Buchprojekt, wenn du es wirklich komplett selbst machst, das dauert dann schon mal so ein Dreivierteljahr, ja, bis es wirklich gut und vernünftig steht. Und aber ja, danke der Nachfrage, wir wollen ein Rezeptbuch machen. Das sollte eigentlich schon längst da sein, aber wir kommen nicht dazu. Nein, wir haben keine Zeit dafür.
Haben wir bei all unseren Ausführungen jetzt irgendwas vergessen? Steht noch irgendwas in der Pipeline, was du noch vorhast? Oder haben wir einen Teil deiner Karriere irgendwo nicht beleuchtet?
Nein, ich glaube nicht. Ich hab das soweit alles erwähnt. Ja. Ich war ein glückliches Kind, hab Gewicht im angefangen, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und nein, wir haben alles ausgeleuchtet und ich glaube, zu sehr ins Detail gehen muss man auch nicht, weil ich könnte dann Gegenfragen stellen. Ich meine, auch dein Weg, selbst als Mannschaftssportler, hat jeder einzelne Sportler auf dem Platz eine individuelle Geschichte zu erzählen. Weil, wenn du dann 2007 Handball-Weltmeister wirst und im Finale stehst, dann gibt es, wie viele Leute seid ihr insgesamt abseits vom Platz? Seid ihr 20 als Mannschaft da? Da gibt es 20 Geschichten.
Ja, ja genau, mit den Spielern, 14 dürfen immer spielen, dann sind wir circa 18 vielleicht, ja. Ja.
28, da gibt es dann 18, 20 Geschichten, die großartig sind und das ist Sport, das macht der Sport so schön und deswegen bin ich nach wie vor absoluter Sportfan und freue mich, wenn ich mit Sportlern auch kommunizieren darf.
Matthias, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich glaube, das war sehr wissensreich, was du hier mitgeben konntest. Viele tolle Dinge, die wir unseren Zuhörern bieten konnten. Wir drücken dir die Daumen für deine Unternehmung, Steiners, und ich freue mich, wenn wir uns persönlich bei irgendeiner Veranstaltung wiedersehen. Dir alles Gute.
Dankeschön, euch auch. Danke.
Danke. Ciao.